Game begin.
Herzlich willkommen. Wir haben heute einen neuen Gast. Letztes Mal hatten wir den Jan von der Retroverse AG. Da ging es ja um die ganzen alten Konsole. Und heute haben wir nochmal einen Jan, nämlich Jan Peter. Hallo Jan.
Hallo. Das muss ich gleich am Anfang sagen. Es ist die norddeutsche Variante von Jan. Also mit einem kurzen A. Jan.
Jan. So, Jan.
Genau. So ist zumindest so ist mein Name.
Das Thema heute, dachte ich, ist was ganz was Intimes. Nämlich mein erstes Mal. Jetzt wird's kritisch. Nämlich, kannst du dich noch gut erinnern an dein erstes Mal, wie du deinen ersten Computer auspacken konntest, beziehungsweise wie du dir den gewünscht hast und wie du den gekriegt hast? Das ist so eine, jedes Mal oder jeder hat da so eine Sonderstory. Wie war denn das bei dir?
Bei mir war es zu Weihnachten 1987, in grauer Vergangenheit, als ich 9 Jahre alt war, bekam ich meinen ersten C64. Ich glaube, es war dann auch so, dass ich den bekommen habe, ausgepackt. Ich hatte noch so ein paar andere Geschenke, an die ich mich tatsächlich überhaupt nicht mehr erinnern kann. Und das Ding war halt das Hauptgeschenk. Und ich habe dann das Ding ausgepackt, aufgebaut in meinem Zimmer und war dann nur noch in meinem Zimmer den ganzen Weihnachtsabend. Also es war schon sehr einnehmend.
Gesichtsausdruck, dauergrinsend?
Auf jeden Fall, ja. Das war auf jeden Fall ein riesiger Wunsch von mir schon lange vorher.
Hast du das damals mit deinen Eltern besprochen? Also so, Mami, Papi, ich habe da so diesen Brotkasten gesehen. Und gut, den hat man, glaube ich, damals nicht so Brotkasten genannt. Aber diesen Commodore, den alle anderen auch haben, darf ich den auch haben? Oder wie bist du denn dazu gekommen?
Es war tatsächlich so, dass mein Vater sehr lange vorher schon einen hatte. Und dann stellte sich irgendwann so, also er hat damit tatsächlich ernsthaft gearbeitet. Und quasi, das war der Mittelpunkt seiner, weiß ich nicht, seines Hobbys und hat gelötet und alles gemacht, was mit diesem Computer möglich war, glaube ich. Und ich kam dann so langsam immer mehr dazu, habe ihm zugeguckt und habe dann teilweise auch angefangen, meine ersten Basic-Programme selbst zu schreiben und wollte halt, hat immer gesagt, ich brauche irgendwie einen eigenen, weil du sitzt den ganzen Tag davor und es geht nicht so wirklich, wenn ich da auch eigentlich den ganzen Tag vorsitzen will. Und dann kam es irgendwie so, dass ich dann tatsächlich auch einen bekommen habe, endlich. Ich glaube, er hatte den seit 85 oder 84 vielleicht sogar.
Ja. Aber das ist ja der unglaubliche Deal. Also sprich, du hast deinen Papi überzeugt, weil er so lange an der Kiste hockt, dass du ja auch einen eigenen brauchst. Also das ist ja eigentlich faktisch die perfekteste Lösung.
Ja, ich glaube, es war Win-Win für uns beide, weil er hatte mehr Zeit an seinem C64 und hat dann auch tatsächlich heimlich, ich glaube, mein C64, die Geschichte war, glaube ich, dass er meinen, das war dieser Aldi C64, der damals rauskam, im Sommer 87. Und den hat er da schon im Sommer, hatte er den schon gekauft. Und ich hatte den, glaube ich, sogar auch gesehen, als er den gekauft hat. Und er hatte gesagt, das ist irgendwie ein Ersatzcomputer, falls meiner kaputt geht, weil er hat wirklich viel dran rumgelötet und gebastelt und Expansionen reingebaut und so Zeug. Und ich habe das gar nicht so wahrgenommen als für mich bestimmt oder so. Stellte sich dann aber raus, dass zu ungefähr gleichen Zeit kam dann auch der Amiga raus, der Amiga 500 nämlich. Und da hatte er ein Auge drauf geworfen und hat sich den dann gekauft. Und hat dann den C64 parallel gehabt immer noch, weil er daran hing. Und hat mir dann den Ersatz C64 in Anführungsstrichen überlassen.
Die Wohltat schlechthin, ja.
Ja, es war ziemlich gut.
Das ist gut. Also so als Konterpart, bei mir war es ja so, ich habe immer auf die Schulkollegen geschaut und die haben irgendwie alle immer C64 gehabt und Disketten getauscht und so weiter und ich war irgendwie so das Randgruppenkind, weil mich hat irgendwie, ich war da so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben sollte, schwarz fand ich toll. Und für mich war halt der C64 schon mal grundlegend außen vor, weil der war ja grau, das geht ja gar nicht, deswegen musste bei mir halt Amstrad CPC halt sein.
Ah, auch schön.
Und ich war halt der 6128-Typ, der mit einem Diskettenlaufwerk. Und da gab es halt keine Sau auf dem Schulhof, der mit mir getauscht hat. Keiner.
Ja, C64 war schon deutlich mehr verbreitet. Also ich weiß, ich kannte, glaube ich, eine Person, die einen Schneider hatte. Und es war aber auch mehr so außenseitermäßig, computertechnisch. Also C64 war schon sehr verbreitet.
Das stimmt, ja. Also ich war halt immer total, wie soll man sagen, ich war schon ein bisschen neidisch auf den C64, weil der hatte diesen unglaublichen Soundchip.
Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Argument. Da kann der CPC nicht so wirklich mithalten mit seinem piepsen.
Genau, der einzige Vorteil, was der CPC hatte, was ich nicht realisiert hatte, also vielleicht bin ich da falsch, aber der C64 war ja damals, wenn du in der einfache Ausstattung hattest, war der ja nur Mono.
Ja.
Genau, und der CBC war Stereo.
Ach, der hatte tatsächlich Stereo?
Richtig, und da habe ich mein erstes Basic damals geschrieben, so ein Random Sound Generator in Basic, irgendwelche Doodle-Sachen abzuspielen. Meine Mutter ist wahnsinnig geworden. Aber na gut. Ja, und dann hast du dann Lötkolben, also den roten Weller Lötkolben dann von deinem Papi mit benutzen dürfen? Oder wie war das dann? Was hast du denn damit gemacht dann?
Ja, ich habe tatsächlich damit gespielt größtenteils. Also ich habe auch damit tatsächlich Textverarbeitung gemacht. Und Geos gab es ja diese grafische Benutzeroberfläche. Da war ich ziemlich großer Fan von, weil du da halt VisiVig, also what you see is what you get, machen konntest quasi.
Genau.
Was halt damals war, das halt total, das war halt der Burner irgendwie. Ich habe dann, glaube ich, irgendwie ein Jahr später habe ich einen Drucker gekriegt auch dazu, diesen MPS 801. Der hat, glaube ich, eigentlich technisch betrachtet, hat er, glaube ich, eine Nadel nur, die sich dann immer dreht. Mm. Aber er hat halt 7 Zeilen gedruckt für Buchstaben. Der hatte auch diese Eigenheit, dass er immer die, wie heißen die Sachen, die unter die Zeile ragen, weiß jetzt nicht den Fachausdruck.
Das Underline meinst du jetzt?
Ja, genau, Underline. Und das hat er halt immer mit, also der hat zum Beispiel das kleine G wurde dann hoch verschoben, weil er halt den Bogen nicht mitdrucken konnte, weil er halt nur in diesen 7 Punkten drucken konnte. Das war schon stark. Aber der konnte halt auch mit Geos dann die grafischen Sachen drucken, was halt ziemlich cool war. Dann habe ich auch immer so Magazine entworfen und so Zeug gemacht und also quasi in der Nachbarschaft verteilt.
Ach, du auch? Oh mein Gott. Ach, du auch. Textomat?
Textomat Plus, ja. Ich glaube am Anfang auch Textomat. Aber mein Vater hatte halt die Data Becker, ist ja die bekannte Firma. Der war Fan und hat halt Datamat und Textomat. Und ich glaube, der Assembler Profimat, den hatte er auch am Start. Also er hat sehr, sehr viel damit rumexperimentiert. Und glücklicherweise habe ich noch ganz viel von dem alten Kram, wo er dann auch seine Notizen reingeschrieben hat und so. Ich habe Basic-Programme geschrieben. Das war echt ein Riesending für mich so. Das fand ich komplett faszinierend. Bin aber nie wirklich über Basic rausgekommen, leider. Das ist ein bisschen schade. Also programmiertechnisch.
Das war damals so der Deal. Also Turbo Pascal oder sowas auf dem CPC mit CPM oder sowas, das war ja Creme de la Creme dann.
Ja. Ja, das war im Vergleich zum C64. Das C64 Basic ist ja auch relativ beschränkt. Also ein sehr minimalistisches Basic, wo du halt das meiste, wenn du irgendwie was Spannendes machen wolltest mit Ton oder irgendwie grafische spannende Sachen, musstest du halt Pokes benutzen und direkt den Speicher ansprechen. Der hatte halt keinen Soundbefehl oder so. Ich glaube, der CPC hatte schon ein sehr, sehr gutes Basic verglichen damit.
Das stimmt, das Locomotion Basic mit den Soundbefehlen und den ganzen Border-Sachen und so weiter, das war da schon in eleganter, sagen wir es mal so.
Ja.
Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, trotzdem ist quasi Creme de la Creme und die ganze Retro-Geschichte, das ist immer so C64. Der 128er war ja auch, glaube ich, nie so ein Thema, weil das so eine Büromaschine eigentlich war.
War so geplant, ja. Ich glaube, also ich kannte halt ein, zwei Leute, die einen 128er auch hatten dann. Die gab es irgendwann relativ günstig, glaube ich, einfach. Und einige Eltern waren dann der Meinung, das ist eher so die Arbeitsmaschine und ist sinnvoller oder so, glaube ich. Das war so das Argument. Und die haben den halt komplett nur im C64-Modus betrieben. Also den konnte man ja runterschalten auf C64.
Ja,
und dann war es quasi ein C64.
Siehst du, du hast auch den unglaublichen großen Vorteil gehabt, weil bei dir waren ja die Disketten viel günstiger. Diese 5,25 Zoll Disketten von der 1541, die haben ja nur, also die haben ja nichts gekostet. Beim CBC hat eine Diskette 7 D-Mark damals gekostet.
Oh, eine, okay.
Eine?
Ich dachte, die wären zumindest damals billiger gewesen. Die sind ja jetzt, also ich beschäftige mich ja immer noch mit dem Themenbereich, die sind ja jetzt unfassbar teuer, auch die 3 Zoll Disketten sind das ja.
Ja.
Die sind richtig teuer geworden. Also da muss man sehr Glück haben, wenn man da überhaupt noch irgendwo welche findet. Die 5,25 Zoll Disketten findet man teilweise sogar noch in neu, also halt New Old Stock mäßig.
Ja, das stimmt, ja. Also wobei, hat halt Vorteile. Die 5,25 waren halt günstig, aber die 3 Zoller waren halt stabiler als solches, aber Totgebot, weil einfach viel zu teuer und hat keiner großmächtig verwendet. Glaube ich, Sinclair hat, glaube ich, noch irgendwie die 3 Zoll gehabt, glaube ich. Irgendwie
ja, die haben halt, Sinclair wurde ja dann übernommen von Amstrad. Die ja auch den CPC gebaut haben ursprünglich. Also Schneider war ja nur, ich glaube, so ein Vertragsvertrieb für Deutschland und ich weiß gar nicht, für noch ein paar andere Länder, glaube ich. Also die haben das eingeführt für die Spectrum-Geschichte. Die haben dann den Spectrum Plus 3, glaube ich, war der erste mit dem Diskettenlaufwerk. Die hatten dieselben Disketten.
Naja.
Nachdem Amstrad die Firma übernommen hat, haben sie dann auch die Diskettenlaufwerke. Das Ding sieht eh sehr ähnlich dem CPC. Also sie haben quasi den CPC genommen, diesen Nummernblock abgeschnitten und ein Diskettenlaufwerk, also wie der 628er quasi.
Genau. Ja, das ist so unglaubliche Zeit damals gewesen. Diskettenloggen war wahrscheinlich auch ein Thema, kann ich mir gut vorstellen.
Auf jeden Fall, ja. Ich hatte dann zum Glück auch den Luxus, dass mein Vater mir seinen Diskettenlocher, also es gab ja wirklich Diskettenlocher, die dafür gemacht waren, wo man die Diskette tatsächlich so quasi einrasten konnte und dann hat er an der richtigen Stelle das Loch gemacht. Vorher habe ich es ein paar Mal mit Schere und Messer und sowas probiert. Es ist nicht sehr, also es ist nicht ästhetisch nicht sehr ansprechend, obwohl es auch machbar ist, technisch.
Aber es muss ja gut ausschauen. Ja.
Es sah dann halt aus wie aus dem Laden quasi.
Mhm. Warst du auch so einer, ich war immer so einer, der in den Läden immer gehangen hat bei den Computerläden und haben mir da irgendwie die neuesten Spielchen immer quasi angeschaut, weil ich die ja nicht alle mir leisten konnte. Oder war das für dich kein Thema, weil zu Hause alles war?
Ich hatte zu Hause viel. Also ich erinnere mich zu der Zeit, wo ich dann selber einen Computer hatte, war ja schon Amiga-Zeit quasi. Und das Ding war halt einfach, da stand man einfach mit offenem Mund davor quasi damals. Weil es einfach komplett bahnbrechend war, was Grafik und so anging. Da erinnere ich mich, dass ich zum Beispiel Monkey Island habe ich zum ersten Mal in einem Laden gesehen. Da lief so eine Demo. Und hatte ich vorher halt schon, ich glaube, Maniac Mansion gespielt auf dem C64. Und habe dann das Zeug gesehen und dachte, wow, okay, das ist cool.
runtergefallen.
Ja, da ist meine Kinnlade, also weil ich die Art von Spiel mochte und das dann in der Grafik von Amiga zu sehen, war schon krass. Aber ja, C64 war ja auch nicht so schlecht jetzt, was Grafik angeht. Außer, dass er sehr brauntönig ist, wie ich jetzt immer wieder auch von CPC-Benutzern höre.
Ja gut, der CPC war von den Farben her so ein bisschen Color-Technik, Color-Style und der C64 war so der, ich weiß nicht, wie ich es aber sagen soll, dieses Amber-Look oder wie sagt man dazu?
Ja, der war schon sehr, die Farben waren schon sehr dezent, sag ich mal, weiß ich nicht, sehr gräulich. Der Videoausgang vom CPC war auch viel, viel besser, der hat ja einen richtigen RGB-Ausgang. Schon immer gehabt, schon seit der ersten Version. Und das Bild ist viel, viel besser als das vom C64 technisch so.
Das stimmt, ja. Aber ich, ehrlich gesagt, finde ich vom Charme her der C64 besser.
Es hat halt, glaube ich, dieses Ding, dass du sofort erkennst, das ist ein C64 so. Also du kannst halt das Bild sehen, bei anderen Computern ist es halt nicht so krass, dass du einfach eine Grafik siehst und weißt, das ist C64, weil die Farben halt so ganz einen sehr distinkten Look haben einfach.
Das stimmt, ja.
Auch wenn es nicht gut ist.
Aber es muss ja nicht, was schlecht ist, muss ja nicht unbedingt, also das macht gerade den Reiz aus, finde ich. Das ist ja das Spannende. Was waren denn damals deine Lieblingsspiele? Also wo du eigentlich unendlich viel Zeit investiert hattest?
Ein so ein Ding war Pirates auf jeden Fall.
Ja.
Das habe ich tatsächlich ohne Ende nächtelang gespielt. Also damals schon als Kind einfach die Nacht durchgespielt, das kann ich jetzt gar nicht mehr, aber das war schon, das hat mich richtig doll fasziniert.
Sid Meier's Pirate war das, ja?
Ja, genau. Damals haben sie den Namen noch nicht so doll. Also jetzt heißt es, glaube ich, die neuen Versionen heißen dann tatsächlich auch Sid Meier's Pirates, weil er halt so bekannt geworden ist. Damals war das noch Pirates, einfach nur Pirates Ausrufezeichen.
Simulation als solches dein Ding oder war das nur Zufall?
Mich haben immer so Actionspiele nicht so sehr interessiert, tendenziell, glaube ich. Und so Adventures, Rollenspielkram hat mich immer mehr interessiert, auf jeden Fall, weil ich nicht so, sagen wir mal, meine Reaktionszeit ist etwas lang für viele Sachen.
Deine auch, so.
Das heißt, es war etwas mehr mein Ding einfach.
Das heißt, jetzt ich predikte jetzt mal was, wenn man so schon in Deutsch sagen würde, ja. Bei dir lagen zu Hause auch Powerplay und Happy Computer rum oder eher nicht so?
Doch, total. Also vor allem Happy Computer ist ja so ein allgemeines Magazin gewesen. 64er war bei uns so das Ding.
Ah ja, stimmt, 64er.
Das ist dann halt, genau. Ist aber auch derselbe Verlag, glaube ich, Markt und Technik.
Genau.
Und genau das Zeug lag hier rum. Dann später die Amiga, das Amiga-Magazin. Das war auch von Markt und Technik dann. Und mein Vater hat dann aber immer noch zu Amiga-Zeiten, als er schon Amiga hatte und seinen C64 eher noch so Deko war, weil dann doch der Amiga sich als benutzerfreundlicher herausstellte, auch für seinen Arbeitskram dann. Und dann hat er halt immer noch die 64er für mich gekauft. Also er hat immer gesagt, er kauft sie für sich, hat sie dann kurz durchgeblättert und mir gegeben. So, das war echt Luxus.
Das ist schön.
Naja. Gab's eigentlich ein CPC-Magazin? Ja, bestimmt, oder?
CPC Insider, oder wie das hieß damals.
Okay.
Habe ich mitgenommen. Also bei mir war so die Lektüre damals, also Anfang war es Computerzeitschriften, die SHIP CT, das war so der Anfang.
Ja, die sind ja auch schon richtig alt, ne? Ist auch cool, dass die noch überlebt haben irgendwie. Das waren ja damals schon gute Zeitungen auf jeden Fall.
Das waren die guten, ja, CD besonders. CD war, glaube ich, so der Standard, was das anging. Und dann war so Happy Computer, dann gab es ja die Spaltung, wo sie dann quasi gesagt haben, da haben wir so ein Powerplay-Inlet-Teil, wo sie dann quasi die eigentliche Zeitschrift draus gemacht haben.
Stimmt, das ging vorher, ja.
Das war ja quasi eigentlich nur ein Innenteil. Und ja, dann, und dann ging natürlich das große Angehimmel los, Boris Schneider. Das war mein großes Vorbild damals.
Ah, großartig. Ja, guter Typ, glaube ich auch immer noch. Der arbeitet jetzt für Microsoft, glaube ich.
Richtig, genau. Wir haben da mit denen auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht.
Ah, cool.
Das ist aber, glaube ich, schon wieder 4-5 Jahre her oder sowas. So über die Monkey Island-Geschichte. Das
ja.
ist cool gewesen.
Doc Bobo Wordworks.
Genau. Und Starkiller.
Ja, die Starkiller-Comics, wollte ich gerade sagen. Davon war ich auch schon ein großer Fan. Und ich finde ja cool, dass die Leute immer noch in diesen Retro-Kreisen sich bewegen. Heinrich Lehnert ja auch irgendwie.
Ja, stimmt.
Der macht genau, ja auch genau. Podcasts viel und sowas, ne?
Anatol auch.
Ja, den habe ich tatsächlich, ist der auch dabei bei dem, wie heißt denn, ich will der, jetzt kein Konkurrenzprodukt loben, aber wie heißt
ja,
denn
der Podcast? Wie heißt das? Spieleveteran.
Spieleveteran, genau. Ja.
Ich habe da schon lange nicht mehr reingehört, aber früher war man dabei, er hat auch Bücher fleißig geschrieben. Was wie heißen diese Bücher? Also kann man in den Shownotes dann reinschreiben. Da gibt es über die ganze Entwicklung der Konsolen und so weiter, hat Anatol ziemlich viele Bücher geschrieben. Habe ich auch einige rumliegen.
Cool.
Also ja. spannend. Aber es geht ja eigentlich um dich, wie man so schön sagt. Hä? Und du hast ja dann irgendwann mal, ich gehe mal davon aus, bist du ja dann größer geworden. Da ist ja quasi der kleine Beta zum Omega oder sowas geworden, wenn man das so diese Metaphyse macht. Hast du dann dein C64 irgendwie links liegen lassen oder wie war denn das dann?
Ja, ich hatte echt lange einen C64. Ich habe dann irgendwann tatsächlich auch wieder glücklicherweise den Amiga 500, den mein Vater sich dann gekauft hatte, habe ich dann geerbt tatsächlich.
Oh, geerbt, hui.
Ja, also unter der Auflage, dass dann mein C64 wurde leider verkauft. Tatsächlich bin ich auch immer noch
ein bisschen
traurig. Ja, der wurde verkauft, aber dafür habe ich dann halt einen Amiga 500 gekriegt. Was damals, aus damaliger Perspektive war das dann halt super. Natürlich. Jetzt bin ich echt, der Amiga 500, der ist tatsächlich, der hat überlebt. Der liegt hier noch rum. Und funktioniert auch wieder, nachdem ich ihn repariert habe. Aber ja, C64 wurde verkauft. Ich hatte dann einen Amiga und da habe ich dann eigentlich genauso weitergemacht wie mit dem C64. Man konnte ja auch ein bisschen programmieren. Das Amiga Basic war nicht so cool, weil das halt so, das war sehr lahm tatsächlich und war so, ja, ich glaube, es war ein bisschen sperrig insgesamt. Hab dann nachher Blitz Basic hatte ich dann. Das ist so eine kompilierbare Basic-Sprache gewesen, die halt mächtige Befehle hatte. Damit habe ich eine ganze Menge rumgemacht. Und halt Spiele ohne Ende gespielt. Amiga war ja auch unglaublich verbreitet.
Ja, da gab es ja die guten Sachen mit Musik von Herrn Hülsbeck und so.
Ja, Herr ne? Hülsbeck. Großer Fan von Herrn Hülsbeck.
Unglaublich. Er ist auch ein Deutscher.
Ja.
Das ist unglaublich. Da ist ja einiges entstanden in dem Bereich. Finde ich schon faszinierend. Amiga, das heißt aber, theoretisch kann man ja sagen, Amiga war ja technisch seiner Zeit unglaublich weit voraus.
Ja.
Also Multitasking und so weiter, das war ja Amiga.
Ja, das war tatsächlich neu, glaube ich, damals. Also der Amiga war, glaube ich, der erste Computer, der das wirklich konnte. Konnte ja zum Beispiel Windows, konnte das erst, glaube ich, mit XP, so richtig?
So richtig, ja,
also
ja, genau.
So präemptives Multitasking, was auch immer noch kein richtiges Multitasking war. Sie haben einfach nur die Prozessoren so schnell gemacht, dass es halt irgendwie nicht auffiel, wenn sie hin und her geschwitzt haben.
Ja, genau. Ich war immer Fanat. Also Amiga fand ich, also so Defender of the Crown und so weiter, wie ich das gesehen habe. Ich so, Papi, schau dir das an. Ja, Papi hat sich dafür nicht interessiert. Der war so der Buchhaltertyp, der hat nur Zahlen gesehen und so. Aha. Aber ich war immer so hin und her gerissen zwischen Mega Atari, also Atari ST und so weiter, ja, und den Amiga. Aber gekauft an den beiden keine, auch keine gekriegt. Ich war zu lange im CPC-Bereich.
Okay.
Und dann irgendwann auf PC dann
umgeswitcht. Achso, dann direkt vom CPC auf PC, okay.
Ja, genau.
Ja, ja, dann warst du wahrscheinlich relativ früh bei PC dabei, ne?
Ja gut, ich bin ja auch Baujahr 72, also
okay,
das ist...
Okay, du bist auch 6 Jahre älter als ich, okay.
Ja, bisschen älter, also jetzt nicht viel, aber da hat man quasi dann den Sprung dann quasi irgendwie da anders gemacht, irgendwie. Ja, schön. Das heißt, Amiga... Und dann bist du Amiga untreu geworden und hast dich quasi gewechselt in was, in anderes Lager, oder wie war denn das dann weiter?
Sehr spät tatsächlich. Also ich habe halt lange, ich hatte den Amiga 500, den habe ich dann irgendwie aufgerüstet mit Erweiterungen und mehrere Laufwerke gehabt. Interessanterweise hatte ich immer einen Monochrom-Bildschirm am Amiga. Was halt totaler Blödsinn ist eigentlich für so einen Computer, aber ja. Ich hatte immer einen Schwarz-Weiß-Bildschirm tatsächlich. Ich glaube am Anfang einen grünen Bildschirm und dann Schwarz-Weiß. Ja, das war dann immer ein bisschen traurig. Und mein Vater hatte halt einen Farbbildschirm und hatte dann einen Amiga 2000. Der ist dann aufgestiegen auf einen Amiga 2000, den ich sehr viel später dann auch geerbt habe tatsächlich. Und der Amiga 2000 wurde dann aufgerüstet mit Turbokarte und PC-Karte. Da konnte man ja einen PC quasi im Fenster laufen lassen. War allerdings ein XT in dem Fall, was halt nicht so sinnvoll war dann zu der Zeit. Aber ich hatte dann irgendwie ab Anfang der 90er irgendwie Amigas auf jeden Fall. Mhm. Und bis 97, glaube ich, oder 98 sogar. Und dann kam der Wechsel, weil halt Commodore war halt pleite. Und zu der Zeit, da gab es halt irgendwie dann, ich glaube, ESCOM hat es aufgekauft und hat dann noch ein bisschen die letzten Amiga-Modelle produziert. Aber man merkte schon so, da kommt halt nichts mehr so. Traurigerweise. Ich war halt großer Fan von Amiga so und ich war halt, bin dann zähneknirschend auf PC gewechselt, dann habe ich auch irgendwie angefangen zu studieren und so Sachen und musste dann irgendwas haben, was kompatibel mit dem anderen Quatsch war und musste dann Microsoft, in das Microsoft-Universum quasi überwechseln.
Oh mein Gott.
Es war ganz schlimm für mich. Und dann hatte ich halt Windows 95 als mein erstes PC-Betriebssystem und war halt total angewidert von diesem System. Also das Amiga-System ist halt sehr kompakt und schnell und überschaubar. Und Windows 95 war halt so ein totaler, weiß nicht, Sumpf, wo man halt, es hat halt nicht richtig funktioniert auch. Jedes Mal, wenn man ein Spiel spielen wollte, musste man in den DOS-Modus wechseln. Und es war irgendwie, es war die Hölle für mich am Anfang, Windows. Ich mochte es einfach überhaupt nicht. Habe auch komplett schlagartig aufgehört zu programmieren direkt, weil ich da auf dieses System einfach gar keine Lust hatte eigentlich.
Ja, das war halt einfach zusammengestrickt oder so irgendwie.
Ja, es war halt sehr... Also aus der Amiga ist halt relativ clean, das System, so da kann man halt sehr schnell begreifen, was macht und so und welche Dateien man jetzt irgendwo raufziehen muss, damit das bootfähig wird und so Sachen. Und zwar bei Windows war das halt, weiß ich nicht, es war halt zu verworren für mich und hat dann auch nicht so gut funktioniert, dass es halt einfach so eine Arbeitsbeziehung geworden wäre irgendwie am Anfang zumindest, weil ich halt mehr damit beschäftigt war, den Computer irgendwie zum Laufen zu kriegen, statt einfach Sachen zu machen.
Ja, das kenne ich. Mit Config-Sys und Auto-Exit-Buts sich dann quasi noch auseinandersetzen mit den Buffers und so weiter.
Ja, fürchterlich. Und dann baust du irgendwie eine neue Soundkarte ein oder so. Was ist ja beim Amiga, war das halt nicht nötig, weil der schon ganz ordentlich einen Soundchip an Bord hatte. Also aus damaliger Sicht zumindest. Ja, es wurde dann wieder, musstest du alles wieder neu machen quasi.
Ja, stimmt, dann nur mit Jumper noch umstellen das und so weiter. Aber du gesagt hast, wegen Monochrom, das finde ich faszinierend. Also den CBC, den hatte ich mit grünem Monitor, nicht mit Farbmonitor.
Ja, stimmt, der wurde auch mit Monitor verkauft, ne?
Ja, genau, der GT65.
Ja.
Und dann später die anderen Systeme danach, also der PC, den ersten PC habe ich mit Schwarz-Weiß-Monitor gehabt.
Okay, auch interessant. Das war ja, wann war denn das dann?
Das war dann 90er Jahre irgendwie so danach. Also ich habe
frühe 90er wahrscheinlich, ne?
Ja. Bruder hat ja damals bei der einer großen Firma, die jetzt nicht genannt wird, gearbeitet und der hat quasi zu Hause alles stehen gehabt. Der ist 13 Jahre älter als ich.
Okay.
Und da standen Xerox Workstation rum zu Hause, die großen Dinger mit den 8 Zoll Disketten und also so bin ich halt aufgewachsen mit Lasermäusen und so weiter. Also solche Sachen, das ist unglaublich. Also.
Aber so arbeitsfokussierte Maschinen, ne?
Ja, eben, das ist, und da habe ich dann halt diese Schwarz-Weiß-Monitore gesehen und ich musste dann halt später, dann, wie ich dann einen PC dann gekauft habe, auch Schwarz-Weiß, weil ich fand es halt toll. Und das war, da fing dann an, ich auch mit Mailboxen mich auseinanderzusetzen. Aha. Und ich habe dann eine Mailbox, habe ich gebaut, und dann bin ich dann online gegangen und die alle Leute immer gemeint, mein Gott, deine ANSI-Grafiken sind ja so unglaublich bunt. Und ich so, naja, ich weiß nicht, was ich da tue, ich habe einen Schwarz-Weiß-Monitor.
Das ist natürlich auch eine Herausforderung, auf einem Schwarz-Weiß-Monitor farbige Grafiken herstellen, ja. Habe ich mit dem Amiga auch versucht, aber es war nicht so einfach.
Ja, aber es hat anscheinend funktioniert. Also es war anscheinend so bunt, so abgespaced, dass die Leute das total toll fanden.
Cool.
Naja, das heißt, du warst dann im PC-95-Lager. Bist du dort im PC-Lager dann geblieben oder wie war denn das dann weiter?
Bis XP bin ich da geblieben. Also bis, ja, Anfang der 2000er. Und dann habe ich tatsächlich, also ja, bis Mitte des ersten Jahrzehnts der 2000er, muss man ja jetzt sagen, dann habe ich habe tatsächlich Tontechnik gelernt, also bin Tontechniker geworden.
Aha.
Bin dann da sehr, weil alle drauf geschworen haben, in dem Bereich an Apple herangeführt worden.
Mhm.
Die waren dann damals so im PowerPC G3, später G4 Bereich. Und dann habe ich, weil ich mir das nicht leisten konnte für zu Hause, habe ich sehr lange noch einen PC gehabt, habe dann aber irgendwann tatsächlich ein, wie hießen die damals, PowerBook G4 mir von meiner Mitbewohnerin damals abgekauft und war dann halt komplett auf Apple-Produkte, weil es hat dann einfach besser funktioniert. Es war einfach, damals war das Argument einfach, ich habe halt dann Tontechnik gemacht und habe ein paar Live-Auftritte gemacht mit Leuten, die halt irgendwelche Windows-PCs, Laptops hatten und irgendwie Musik davon abspielen wollten. Und du hattest halt dauernd so Sachen, egal wie gut dieser Laptop war, dass du halt einen Stecker reingesteckt hast und es hat halt gebrummt, weil irgendwie das Netzteil nicht richtig funktioniert hat oder irgend sowas. Und die einzigen Geräte, bei denen es einfach immer funktioniert hat, waren halt die Apple-Kisten. Die waren halt schon immer irgendwie, es hat halt einfach, es musste nicht zwangsläufig das Beste, die beste Qualität sein oder so, aber es hat halt einfach funktioniert. Das, was die konnten die dann halt auch verlässlich so. Das war irgendwie auf jeden Fall damals noch ein Riesenpunkt.
Stimmt. Also ich finde es faszinierend, weil ich habe dann damals, wann war das, 97, 98, bei so einer ganz großen Firma gearbeitet und die Kollegen, die waren total Mac quasi affin, also Apple-affin. Ja. Und der Kollege meinte, er hätte da quasi noch einen alten Rechner rumstehen, den er nicht braucht. Wenn ich will, ich sammle ja so Computer, kannst du den haben. Der hat mir dann ein 2FX damals geschickt.
Ja, cool.
Und mit allen drum und dran und dann war ich plötzlich auch in Apple-Lager. Das war so genial. Unsere Abteilung hat dann noch den G3 damals, der dann rauskam, hat den supportet.
Ja.
Also wir haben dann von der Firma aus, haben wir einen Apple-Vertrag gehabt und durften den quasi über Telefon, ist dann die Calls sind bei uns rausgekommen.
Ah, cool.
Und haben das supportet und da war ich eigentlich jahrelang im Mac-Lager und das fand ich irgendwie faszinierend, weil du sagst, das Ding schaltest halt einfach ein und es funktioniert.
Ja, das war halt ein sehr schlagendes Argument für mich so.
Und du hast dann irgendwann mal, ich weiß nicht, wann ich habe das gar nicht gesehen, du hast ja dann irgendwann mal, hast du so einen YouTube-Kanal aufgebaut. Wann fing denn es bei dir denn an?
Ich glaube, oh Gott, da müsste ich jetzt nachgucken tatsächlich. Ich glaube, 2016 oder 17, 16 glaube ich tatsächlich, habe ich die ersten Videos gemacht. Und lustigerweise damals noch gar nicht so auf, ich wollte halt alte Stereoanlagen reparieren quasi. Das hatte ich halt vorher schon, ich habe halt auch mit Computern nie rumgebastelt eigentlich und habe dann aber durch meinen Tontechnik-Kram habe ich dann öfter mal, weiß ich nicht, Kabel gelötet und einen Verstärker repariert und so Sachen dann mir irgendwie drauf geschafft und dann habe ich halt angefangen als Hobby so 70er Jahre Receiver-Kram zu restaurieren und heil zu machen und habe dann ganz viel von YouTube gelernt über so Sachen. Und habe dann selber irgendwie angefangen, YouTube-Videos zu machen mit dem Thema eigentlich.
Mhm.
Und dann kam es irgendwie dazu, dass ich einen C64 kaufte bei eBay, in, also so quasi unknown condition, ungetestet. Letztes Mal, als ich ihn angeschlossen hatte, funktionierte er noch. Stellte sich natürlich raus, dass der keinen Piep gesagt hat. So. Dann musste ich den erstmal reparieren. Und habe dann irgendwie für den YouTube-Kanal auch schon einen Twitter-Account gemacht irgendwie und habe dann darüber quasi, während ich an dem Ding rumgeschraubt habe, Nachrichten rausgeschossen und Tweets gemacht. Und dann kamen halt sofort viele Leute, die irgendwie in dieser Retro-Szene waren und haben halt Tipps gegeben und haben mich quasi durch diese Reparatur geleitet.
Mhm, cool.
Und es war halt irgendwie so eine Welle des Wohlwollens, die mir da entgegenschlug. Und ja, quasi seitdem habe ich mich sehr darauf spezialisiert, irgendwie alte Computer zu restaurieren und heil zu machen.
Also ich finde es faszinierend, weil das war das erste Video, was ich von dir gesehen habe. Das ist der C64-Video gewesen, wo du quasi dieses Recreating My Childhood's Computer, oder wie das damals, glaube ich, hieß, dein Video da.
Ja, wo ich halt diesen Aldi C64 wieder... habe ich mir ja wieder besorgt quasi und dann versucht, mein altes Setup wieder herzustellen, ja.
Und danach ist ja der Kanal explodiert.
Ja, also es kam halt gut an, aus irgendwelchen Gründen. Es ist, glaube ich, bei YouTube auch nicht so einfach zu erklären, manchmal, weiß ich nicht. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja, ich fand das irgendwie faszinierend, also irgendwie zugeschaut und nicht so. Also ich habe immer das Gefühl, bei gewissen Leuten, wenn die auf YouTube irgendwas machen, du spürst irgendwie, da ist mehr drin. Und die explodieren. Das, du weißt es, du fühlst das irgendwie. Und genau habe ich das auch gesehen. Du hattest ja vorher auch schon Tausende von entsprechenden Klicks. Aber das war dann die Creme de la Creme. Und dann ging es los. Und das fand ich habe das total gefeiert. Weil jemand, der so natürlich das erzählt und dann noch auch von seiner Vergangenheit, ich hatte fast Pipi in den Augen, wie man so schon sagt.
Dankeschön. Es ist ja einfach, was ich im Vorgespräch auch schon gesagt habe, das bin ich einfach halt. Also es gibt noch so dieses Abstraktionslayer, dass ich halt Englisch das mache, um halt mehr Leuten das präsentieren zu können quasi. Aber sonst bin ich das halt und ich habe auch Spaß einfach daran. So, das ist, glaube ich, das. Ich kann ja auch eigentlich nicht wirklich viel so. Also es gibt Leute, die viel mehr technisch drauf haben auf jeden Fall und auch YouTube-Kanäle haben, die sehr viel kleiner sind. Und irgendwie, ich glaube, es ist so eine Mischung aus, ich bringe halt das ehrlich rüber, weil ich einfach Spaß daran habe so. Und das irgendwie geschafft habe, das so ein bisschen in die Videos zu packen.
Man merkt es dir gar nicht an. Nee, also ich finde es ist halt einfach diese Natürlichkeit, die finde ich halt super. Weil wenn da sich jemand hinstellt, der, sag mal, überhaupt, sag ich mal, ich weiß nicht, das, wenn es so komisch rüberkommt, dann ist das für mich die Person durch als solches, dann schaue ich mir das nicht an. Aber wenn das quasi, wenn da die Mischung stimmt und das ist einfach, das ist herzerfrischend, also ich finde ich einfach super toll. Das macht Spaß. Wie schaut es denn aus so, zukünftig? Also hast du dir jetzt irgendwie jetzt gedacht, jetzt läuft das alles so gut, ich mache jetzt quasi die üblichen Späßchen, Patreon und was es alles gibt. Gibt es da irgendwie eine Vision, wo du hast, oder sagst einfach, ich laufe einfach meinen Weg entlang und schaue, was da so passiert?
Ja, mehr oder weniger laufe ich meinen Weg entlang. Also ich habe auch ein Patreon und das ist auch recht erfolgreich, weil viele Leute geben halt gerne was dafür so.
Naja.
Ich weiß nicht, ich fühle mich dann immer so sehr. Es ist mir fast schon peinlich, dass Leute mir Geld dafür bezahlen, so auf dem Niveau. Auf der anderen Seite bin ich jetzt gerade quasi gezwungen, davon zu leben, weil ich meinen Job tatsächlich, als der YouTube-Kanal größer wurde, habe ich tatsächlich meine Stunden reduziert bei meinem Job, den ich vorher gemacht habe. Bin dann aber jetzt Corona-bedingt dann tatsächlich auch rausgeworfen worden irgendwann. Und momentan lebe ich halt von dem, was ich bei YouTube verdiene. Und das ist halt nicht viel natürlich so, aber ich habe halt auch gesponserte Videos, wo ich tatsächlich dann Sponsoren habe, die dann halt 20 Sekunden des Videos kriegen und dafür kriege ich dann Geld, was halt auch nicht so schlecht ist, obwohl ich da immer sehr, es widerspricht halt diesem ganzen Ehrlichkeitsding, was ich halt, sehe ich halt so auch als Hauptanliegen quasi. Dem widerspricht es so ein bisschen, aber ich mache halt auch nur Sachen, hinter denen ich stehen kann so.
Finde ich völlig okay, weil ich sehe einfach, du spürst irgendwie, wenn jemand das ehrlich meint, du musst ja quasi auch dann für dich sagen, entweder ich mache das quasi hobbymäßig und dann ist gut, dann musst du ja quasi das ja nicht machen. Oder du sagst, du willst da quasi mehr machen, aber willst es trotzdem auf die ehrliche Schiene machen. Und ich denke mal, wie du das machst, ist schon super. Also das ist, ich sehe der andere, wo ich einfach sage, mein Gott, was läuft da? Was tun die da?
Ja, es gibt ein paar, die sich sehr verkaufen dann irgendwie, das ist dann ein bisschen schade.
Ja. Das ist richtig so. Okay, willst du unseren Zuhörern, wir haben ja keine Zuschauer wie bei dir, sondern Zuhörer, willst du irgendwelche ultimativen Tipps mitgeben? Stichwort Commodore C64, Amiga, wo du sagst, schaut euch das an, spielt dieses Spiel oder was, wo du sagst, das muss einfach, das muss.
Also erstmal empfehle ich wirklich allen, sich den Kindheitscomputer wieder zu besorgen. Das war für mich echt so, ich hab halt vorher viel mit Emulatoren rumgemacht und so, und das ist halt einfach überhaupt kein Vergleich, als wenn du so eine Kiste dann in echt wieder vor dir stehen hast irgendwie. Mhm. Also es war wirklich für mich, also als ich diesen C64, wie gesagt, als der mir so über den Weg lief quasi, war ich noch gar nicht so, dachte ich so, ja, ist ganz schön und so, habe ich mal wieder einen. Aber es war halt komplett es ist halt ein komplett anderes Ding, wenn man das Teil direkt wieder fühlt und hört und riecht am Ende auch und merkt, dass die halt auch warm werden und so und dann anfangen zu müffeln. Ja, das würde ich auf jeden Fall allen Menschen, die jemals so einen Heimcomputer in den 80ern, 90ern hatten, empfehlen, wieder die Kiste, genau die Kiste am besten, die als Kind da war, wieder zu besorgen. Das ist echt schon ein Riesenschritt. Und da gibt es halt, es gibt mittlerweile ja moderne Hardware, die für die alte Hardware gemacht ist. Mhm. C64 muss man zum Beispiel auf jeden Fall ein neues Netzteil haben, weil die alten Netzteile halt einfach auch gefährlich sind in mehr als einer Hinsicht. Mhm. Also vor allem für den Computer gefährlich, glaube ich.
Jan ja gestern, also von Retroverse, der repariert ja auch alte Computer und so weiter und alte Konsolen, der hat auch gesagt, da muss man einfach, die Netzteile als solches sind nicht das Problem, sondern die, wie sagt man denn, die Elkos als solches?
Ja genau, die Elkos sterben halt, diese haben halt ein Verfallsdatum.
Die lötet er dann halt raus und tauscht die gegen neu, das machst du ja auch, habe ich gesehen bei dir.
Hm. Ja, das ist ein Punkt. Und einige Netzteile haben halt so die Angewohnheit, dass sie überhitzen irgendwann. Und dann halt irgendwann die Eingangsspannung quasi ungefiltert an den Ausgang abgeben, was dann natürlich nicht so gut ist für die angeschlossenen Geräte.
Böse.
Das zum Beispiel bei den C64-Netzteilen ist das gerne so, dass die dann diese Art von Fehler entwickeln und dann auch so schleichend und dann langsam wird die Spannung immer höher und irgendwann fängt es dann quasi an zu rauchen. Und dann war es halt sehr schnell mit dem C64. Und da gehen dann halt auch, da geht halt nicht nur ein Bauteil meistens kaputt, sondern halt eine ganze Reihe. Das ist dann schon etwas kniffliger zu reparieren auch.
Also du sagst, holt euch quasi eure Original-Hardware von damals. Das ist dein Tipp?
Ja. Das war auf jeden Fall das Schönste, was ich gemacht habe. Also dieses, genau das Video, was du gesagt hast, wo ich halt, oder Videoserie ist es am Ende, wo ich halt mein altes Original-C64-Setup wiederhergestellt habe. Das war halt einfach cool, das ganze Zeug wieder vor sich zu haben, so.
Wenn wir dann auch in den Shownotes verlinken. Also wir linken dann den Kanal, die ganzen alten Videos von dir und so weiter, die ganzen Informationen, dann können sich die Zuhörer das entsprechend mal alles reinziehen, es lohnt sich. Also es ist wirklich, das ist Reise in die Vergangenheit, da kriegst du Gänsehaut.
Das freut mich, dass du das so siehst.
Ja, das ist einfach meine ehrliche Meinung. Also ich finde das einfach total toll. Und softwaremäßig? Also wenn du sagst jetzt, keine Ahnung, C64 Amiga, was man unbedingt anspielen sollte?
C64 Gianna Sisters mag ich sehr gerne.
Gut. Die Konkurrenz zu Super Mario.
Ja, quasi ein Abklatsch von Super Mario. Das wurde ja dann auch vom Markt genommen, deswegen.
Aber gut, guter.
Ja, das habe ich halt gespielt ohne Ende. Und halt sowas wie Pirates und die frühen LucasArts Adventures sind halt auch super schön. Also nicht schön, aber sie spielen sich auch gut auf dem C64.
Ja.
Amiga auf jeden Fall die Turricans, wo wir schon von Chris Hülsberg geredet haben.
Ja.
Die ersten beiden auf jeden Fall. Das dritte, weiß ich nicht, finden viele Leute auch sehr gut, fand ich nie so gut irgendwie. So Sachen wie Populous habe ich ohne Ende gespielt. Populous 1 und 2 auf dem Amiga. Das erste Siedler auf dem Amiga.
Mhm.
Ist ja auch original ein Amiga-Spiel gewesen, tatsächlich.
Stimmt, ja. Populus war ja die Gott-Simulation, die erste, glaube ich.
Ja, ich glaube, das war auch das erste, so, wo du so viele unabhängig voneinander agierende NPCs quasi hattest, die halt irgendwie einen Tagesablauf hatten und Sachen gemacht haben und so. Das war schon sehr, sehr, sehr interessant damals. Und also das weiß ich noch, das hatte mein Vater halt, ich glaube, es ist 89 rausgekommen oder so. Da hatte ich halt noch mein C64 und er hat es auf dem Amiga gespielt. Und ich saß halt stundenlang daneben und hab's angeguckt und dann irgendwann halt auch selber gespielt. Weil es war einfach total bahnbrechend damals, das Ding.
Das stimmt, ja.
Und es ist tatsächlich, ich habe es jetzt auch kürzlich nochmal wieder Populous 2 gespielt und wollte nur mal kurz gucken, wie es aussieht und habe dann irgendwie 2 Stunden gespielt oder so. Also es hat mich total wieder gecatcht, das war richtig seltsam.
Ja, die kann man ja sich auch nochmal besorgen. Also zum Beispiel auf GOG kriegt man die ja. Hab ich mir vor kurzem sogar nochmal neu gekauft.
Ja, du kriegst auf jeden Fall die PC-Version von den ganzen Sachen. Die Amiga-Version weiß ich gar nicht, ob du die irgendwo legal kriegst. Also außer bei als Sammler complete in Box bei eBay für 200 Euro.
Minimum.
Die sind unfassbar teuer, ne? Das Lustige ist, dass ich ganz viel von dem Zeug hier stehen habe. So. Also ich habe mal so ein paar Preise gecheckt. Es ist schon, wenn ich mal irgendwie Geld brauche, dann geht da schon einiges hier mit meinem Regal. Also nur von den Amiga-Spielen zum Beispiel, die, wo ich noch die Originale habe, irgendwie Monkey Island 1 und 2.
Ja.
Und Populous 1 und 2 und Turrican 1 und 2. Die sind schon, weiß ich nicht, das sind schon zusammen 1.000 bis 2.000 Euro, glaube ich, in dem Zustand, wo sie sind, so komplett.
Da kommt einiges zusammen, sehe ich ja hier auch. Ich habe die ganze Ultima-Reihe, habe ich, Infocom, Text Adventure und so weiter im Original, mit natürlich den Stoffkarten von Ultima und so weiter. Das ist unglaublich, was das auf eBay wert ist.
Unfassbar teuer, ja. Aber ich meine, ist auch irgendwie, das ist ja halt auch dieses Ding, ne, dass du diese Nostalgie, wenn du halt genau das Zeug hast, was du damals hattest, dann ist es halt, das Nostalgiegefühl ist halt nicht zu schlagen.
Ja, am besten durch noch mehr.
Ja, mehr Nostalgie, auf jeden Fall. Das ist auch so ein Effekt, den ich bei vielen Leuten beobachte. Mich vollkommen ausgenommen, dass du halt anfängst, so Zeug zu sammeln oder gar nicht mit der Intention, es zu sammeln, und dann halt kommt halt immer mehr dazu. Das ist halt auch ein bisschen traurig fast, aber es ist auch schön.
Ja. Was sagt denn eigentlich dann Frau Partnerin dazu? Kriegt er die Krise? Also bei Ex-Freundin war es bei mir so, die hat die Krise gekriegt, und beim Umziehen mussten wir dann teilweise echt Sachen verkaufen. Die jetzige netzige Frau Papier, wie man so schon sagte, die hat damit kein Problem. Die sagt, wenn du das brauchst, dann ist das gut.
Die steht dahinter. Nee, ich bin tatsächlich Single, deswegen.
Ah, aber du bist noch zu haben. Alarm, Alarm. Also dann bräuchtest du eine retroaffine Frau, hm?
Ja, ich glaube, das, ja. Ich kann auch tatsächlich im Privatleben ohne Retro ganz gut sein.
Kann man das
auch
wirklich?
Ich habe auch noch andere Hobbys. Aber es ist halt ja schon, es gibt halt ein Zimmer, wo halt nur das Zeug rumsteht.
In der Wohnung. Okay. So unter uns, andere Hobbys? Was gibt es denn da noch, andere Hobbys?
Musik mache ich zum Beispiel.
Ah, cool. Was für Musik?
Bassist. Momentan nur in einer Coverband.
Ah.
Hab früher auch eine richtige Band in Anführungsstrichen gehabt.
Mhm.
Haben so Indie-Pop-Kram gespielt.
Cool. Ist das ein Insider? Weiß das keiner oder ist das bekannt?
Das wissen nicht so viele Leute, glaube ich. Also wir haben auch noch so an die 500 CDs, die keiner gekauft hat.
Ja, okay, links herschicken, dann verteilen wir das. Das.
The Sea heißt die Band. War damals 2007 kam, glaube ich, das. Nee, 2008 kam, glaube ich, das Album. 2007, okay. 2008, irgendwie sowas. Und danach haben wir uns quasi direkt aufgelöst.
Ja, dann gibt's ja dieses Jahr ein Revival oder so.
Ja, weiß nicht. Sie sind alle, wir haben uns so ein bisschen auseinandergelebt alle, aber wer weiß. Ich wäre auf jeden Fall dafür.
Glaube ich dir sofort. Cool. Ja gut, ich denke mal, das ist ein schöner Abschluss gewesen. Du quasi als Revival-Musiker in der Retro-Zeit. Das ist eine coole Sache. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Es war super, hat Spaß gemacht.
Super gerne, hat mir auch Spaß gemacht.
Und dann vielleicht bis bald, wer weiß.
Ja, auf jeden Fall gern.
Genau. Okay, tschüssi.
Tschüss.
Game over.